Facebook löscht auf 1. Auch dieser Angriff kann die Medienrevolution nicht stoppen. Dokument der Schande. Bündnis Sahra Wagenknecht fordert Pandemieplanung und Masseneinwanderung. Und bedrohliche Pläne. Nun wollen die BRICS-Staaten WHO bei Pandemien unterstützen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Es ist ein neuer Schlag gegen die Pressefreiheit. Am Dienstag wurde unser Auf-1-Kanal auf Facebook aus dem Nichts gelöscht. Der Grund dafür wurde uns nicht mitgeteilt, er ist aber leicht zu erraten. Allein auf Facebook erreichte Auf-1 jeden Monat eine 500.000 Aufrufe. Das bedeutet 500.000 Mal wichtige und notwendige Aufklärung. 500.000 Mal objektiver und gut recherchierter Journalismus, vor dem sich das System fürchtet. Genau deshalb wurde die Wahrheit auf Facebook einmal mehr mundtot gemacht. Doch die Medienrevolution lässt sich nicht aufhalten. Und deshalb werden wir nun unsere Anstrengungen noch einmal erhöhen, um unsere bisherigen Facebook-Zuseher über andere Kanäle zu erreichen. Um all die Menschen mit den Lügen der Systemmedien nicht allein zu lassen. Doch das kostet uns viel Kraft und vor allem Geld. Deshalb können wir den notwendigen Widerstand gegen den Anschlag auf die Pressefreiheit nur mit Ihrer Spende leisten. Wie Sie uns spenden können, erfahren Sie unter www.auf1.tv/unterstützen. Doch die Gegner der Meinungs- und Pressefreiheit arbeiten nicht nur mit Zensur, sondern auch mit orchestrierten Kampagnen. Federführend sind hier etwa der österreichische Falter oder der Standard, deren politischer Einfluss nicht zuletzt durch den Absturz der Grünen bei den letzten Nationalratswahlen weiter gesunken ist. Um das zu kompensieren, arbeitet man sich schon seit Tagen an der Berichterstattung von Auf1 ab. Besonders sauer stößt Ihnen dabei das Gespräch zwischen dem freiheitlichen Nationalratspräsidenten Walter Rosenkranz und unserem Innenpolitikredakteur Philipp Huemer auf. Hier soll eine regelrechte Kontaktschuld aufgebaut werden. Doch FPÖ-Mediensprecher Christian Hafenecker weist die Systemschreiberlinge in die Schranken und hält wörtlich fest, das lässt die Vermutung aufkommen, dass hier der Neid gegenüber einer erfolgreichen neuen Konkurrenz eine gewisse Rolle spielt. Keinesfalls rechtfertigt es jedoch den damit einhergehenden Versuch, die Pressefreiheit einzuschränken, indem sie bestimmten Medien oder einzelnen Journalisten implizit abgesprochen wird. Wie der ungarische Außenminister Péter Szijjártó die Meinungsfreiheit in der EU einschätzt, äußerte er kürzlich im exklusiven Interview mit Auf1.
Wie sehen Sie die Zukunft der Medien in der EU? Wird der Druck zunehmen?
You know, the problem is that when we speak about freedom of media, we have different definitions.
Sehen Sie, bezüglich Medienfreiheit haben wir unterschiedliche Definitionen. Für uns sollte Medienfreiheit bedeuten, dass alle Medienkanäle abbilden können, was sie wollen. Sie können sagen, sie können schreiben, sie können verbreiten, was immer sie wollen. Natürlich innerhalb eines gesetzlichen Rahmens. Wenn ich sage, was sie wollen, meine ich damit, dass sie ihre Meinung äußern können, egal welche politische Anschauung sie haben. So ist es vielleicht etwas präziser ausgedrückt. In Brüssel ist das nicht so. In Brüssel definiert man Medienfreiheit wie folgt.
Less than 99%.
Wenn in einem Land weniger als 99% der Medien einen liberalen Ansatz vertreten, dann ist das keine Medienfreiheit.
Das vollständige, brisante Interview mit Péter Szijjártó finden Sie unter www.auf1.tv. Finanziert die Regierung in Wien mit dem Steuergeld der Österreicher die Propaganda für einen Umsturz in Ungarn? Die amerikanische Botschaft in Budapest hat jetzt eine Ausschreibung gestartet, um ungarische Medien mit US-Steuergeld zu finanzieren. Besonders brisant, auch das österreichische Umweltministerium ist daran indirekt beteiligt. Es unterstützt die sogenannte Ökotarsch-Stiftung mit 55.000 Euro. Diese Organisation ist an der Vorauswahl jener Medien beteiligt, die für das Förderprogramm der US-Botschaft in Frage kommen. Neben Steuergeldern aus Österreich erhält die Stiftung auch Zuwendungen aus dem globalistischen Netzwerk des Börsenspekulanten George Soros. Dazu passt, dass dessen Sohn Alexander Soros nach der Übernahme der Stiftungen eine Offensive in Osteuropa angekündigt hatte. Die Tageszeitung Modjo Nemzet, die Regierungschef Viktor Orban nahesteht, beurteilt die Aktion kritisch und stellt wörtlich folgende Fragen in den Raum. Spielen wir einfach mal mit dem Gedanken, was passieren würde, wenn ein Vertreter der ungarischen Regierung dies in den USA tun würde? Bereits im vergangenen Jahr haben von einer ähnlichen Aktion vor allem linke und oppositionelle Medienhäuser profitiert. Mit der aktuellen Initiative des US-Botschafters David Pressman sollen insgesamt 160 Millionen Forint, also knapp 395.000 Euro, verteilt werden. Ganze 500 neue Impfungen plant die WHO für die kommenden 5 Jahre. Das sagte der US-Arzt Peter McCullough in der Sendung Absolute Truth. Demnach laufen dafür gegenwärtig mehr als 1.000 klinische Studien. McCullough warnte wörtlich vor dieser Agenda 2030 der WHO. Der Impfwahn gehe mittlerweile so weit, dass Schwangere in jedem Trimester Injektionen erhalten sollen. Ob Corona, Genderkult oder Klimaideologie, für den Heidelberger Mediziner Günther Frank sind all dies Teile eines Versuchs, die Realität aus den Köpfen der Menschen zu tilgen. Dieser Feldzug gegen die Wirklichkeit hat schon vor Jahrzehnten begonnen. Sein Ziel ist die totalitäre Gesellschaft. Wie wir alle uns dennoch dagegen wehren können, berichtet Frank gegenüber auf 1. Und er weiß auch, weshalb die Corona-Verbrechen eines Tages doch vor Gericht landen werden.
Sind wir eine rechtsstaatliche Gesellschaft, ja, eine pluralistische Gesellschaft, dann wird die juristische Aufarbeitung unumgänglich sein. Es wird natürlich so laufen wie immer, dass man ein Paar halt freigibt, ja, und viele andere werden mit dem blauen Auge davonkommen. Ich muss auch nur an den Kondagan-Skandal denken. Aber dennoch wird es irgendwann vor Gericht landen müssen, weil es ist ganz klar ein Verstoß gegen das Recht. Und es kann nicht sein, dass ein Jens Spahn mit einem Federstrich, mit einer Verordnung im Mai 2020 die Arzneimittelsicherheit quasi wegwischt und da zum Beispiel auch entgegen EU-Recht handelt. Also natürlich wird es dann in die Tiefen gehen, wo sind wirklich Paragraphen verletzt worden. Aber das alles ist passiert. Und das wäre ja alles ja nicht so schlimm. Aber wir reden ja über die Folgen, die daraus resultiert sind, wie eben millionenfache Schädigungen, psychische Schäden, körperliche Schäden und eben meiner Schätzung nach 20 bis 40.000 Tote durch diese Gentherapie, die man Covid-Impfung nennt.
Wie kommentieren die Parteien die Auszeichnung von Impfeinpeitscher Thomas Sekeresch mit dem Ehrenring für das besondere Engagement des ehemaligen Ärztekammerpräsidenten in der Pandemiezeit? Klubobmann-Stellvertreterin Dagmar Belakovic von der FPÖ äußerte wörtlich gegenüber auf 1, diese Verleihung macht deutlich, dass das System aus dem Corona-Fiasko nicht das Geringste gelernt hat. Die Liste Madeleine Petrovic erinnerte gegenüber unserem Sender an die Bundesverdienstkreuze für Joe Biden und die frühere Vorsitzende der Ethikkommission Alena Büchs in Deutschland. Da sei es, Zitat, nicht verwunderlich, dass nun auch Österreich nachzieht und Sekeresch für seine Verdienste bezüglich der Zerstörung der Integrität des Ärztestandes ebenfalls ausgezeichnet wird. Doch was waren die Verdienste des bis zum Jahr 2022 amtierenden Ärztekammerpräsidenten? Wörtlich sagte er 2021 in der Sendung Pressestunde des ORF tatsächlich, ich meine, es ist dann schon die Frage, ob man jemanden fesselt und ihm dann die Spritze gibt. Weiter hetzte er gegen Personen, die die Injektion nicht in Anspruch nehmen wollten und forderte auch den Lockdown für Ungeimpfte. Dabei behauptete er sogar fälschlicherweise, dass sich vor allem Ungeimpfte anstecken würden. Weiter lieferte er auch anschauliche Beispiele für Hetze und Spaltung. Zitat, ich sehe nicht ein, warum die Allgemeinheit diese doch sehr kostspieligen Tests zahlen muss, wenn Menschen sich weigern, die Gratisimpfung in Anspruch zu nehmen. Sogar Kinder unter 12 Jahren sollten off-label, also ohne Zulassung, geimpft werden. Zur Kinderinjektion behauptete er wörtlich, man hat viel Erfahrung damit, die Impfung ist sicher und wirkungsvoll. Und er forderte die Impfpflicht. Ungeimpftes Gesundheitspersonal stelle eine Gefährdung für die Patienten dar, behauptete er. Und auch ungeimpfte Lehrer und Hausärzte sollten ihren Beruf nicht ausüben dürfen, so seine Forderung. Seit zwei Tagen herrscht im Bezirk Rohrbach in Oberösterreich der Ausnahmezustand. Denn der 56-jährige Roland Drexler ist nach einem brutalen Doppelmord, unter anderem an einem ÖVP-Bürgermeister, auf der Flucht. Nun wurde bekannt, ein Screenshot einer SPÖ-Lokalzeitung zeigt Roland Drexler vor einigen Jahren als Gemeinderatskandidat der Sozialdemokraten. Doch nun scheint es, als wolle die Partei eine Aufklärung ihrer Verbindungen zu dem Killer behindern. Denn trotz mehrfacher Nachfragen verweigerte der Sprecher der SPÖ Oberösterreich jede Auskunft. Wörtlich sagte er, ich werde keine Fragen von Auf 1 beantworten. Inzwischen sind auch die Systemmedien auf den parteipolitischen Hintergrund aufmerksam geworden. Doch in den Schlagzeilen findet sich dieser Hinweis kaum. Zum Vergleich, als im Herbst vergangenen Jahres ein FPÖ-Lokalpolitiker in Krems seine Lebensgefährtin tötete, gab es keinen Artikel und keine Schlagzeile ohne expliziten Hinweis auf dessen Parteizugehörigkeit. Steht die Kaukasusrepublik Georgien vor einem Umsturz? Nach dem Wahlsieg der Regierungspartei Georgischer Traum rief die Opposition zu Massenprotesten auf. Die pro-westliche Präsidentin des Landes erklärte, der Urnengang sei gefälscht und eine so wörtlich russische Spezialoperation gewesen. Sie und die Opposition riefen zu Massenprotesten auf, die es in der Hauptstadt Tiflis auch gab. Der AfD-Europaabgeordnete Hans Neuhoff war im Rahmen der OSZE-Mission Wahlbeobachter in Georgien. Wir haben ihn gefragt, steht Georgien jetzt vor einer sogenannten Farbenrevolution?
Also wir stehen hier in einer sehr kritischen Situation, was das betrifft. Die Dramaturgie des Geschehens ähnelt sehr stark dem, was wir aus den früheren Farbrevolutionen kennen. Das heißt, eine Wahl wird angezweifelt. Man erklärt, dass man sie anfechten will. Die Oppositionsparteien erklären, dass sie die Sitze, die sie gewonnen haben, gar nicht einnehmen wollen. Das heißt, man wird sich weigern, parlamentarisch überhaupt zusammenzuarbeiten. Die weitere Dramaturgie sieht vor, dass die Regierungspartei und die Regierung, die sie stellen wird, systematisch delegitimiert werden soll, als ein Unrechtsregime hingestellt werden soll. Es wird zu wiederholten Versammlungen kommen, so wie wir sie jetzt schon in den letzten beiden Tagen gesehen haben. Die westliche Presse wird das sehr stark unterstützen und auf diese Art und Weise soll dann ein Klima geschaffen werden, das insgesamt eine breite Mobilisierung ermöglicht und auf diese Art und Weise dann eben auch Umsturzszenarien, wie wir sie in Kiew beim Euromaidan ab Dezember 2013 erlebt haben. Die Staatspräsidentin erweist sich aus meiner Sicht, wenn ich das sagen darf, als eine schlechte Demokratin im Nachhinein, denn sie anerkennt das Wahlergebnis nicht. Die Drastik der Sprache, die sie dabei wählt, zeigt, dass die Sache, dass das Ergebnis sie getroffen hat, dass sie es so nicht erwartet hatte. Und da sie selbst natürlich jetzt als Staatspräsidentin eine exponierte Position hat und sich an die Spitze gewissermaßen dieser Oppositionsbewegung stellt, ist zu befürchten, dass das Ganze einen Eskalationsweg beschreitet. Was dagegen spricht, ist doch die Deutlichkeit des Wahlergebnisses und eben die Tatsache, dass große Teile der Bevölkerung, das hat man auch in den sonstigen Gesprächen bemerkt, eine solche Eskalation eigentlich nicht will. Von daher ist die Situation im Moment offen, aber man muss davon ausgehen, dass die NGOs, dass die Oppositionsparteien unter Führung der Staatspräsidentin versuchen werden, das Ganze weiter zu schüren.
Und welche dunkle Rolle die Europäische Union in der drohenden Farbenrevolution spielt, erfahren Sie im vollständigen Interview mit Hans Neuhoff unter www.auf1.tv. Vor den Koalitionsverhandlungen in Brandenburg ist das Bündnis Sarah Wagenknecht offenbar weitgehend auf die Linie der Systemparteien eingeschwenkt. Das geht aus einem 3 Seiten umfassenden Entwurf eines Abkommens zwischen SPD und BSW hervor. Das Papier liegt auf 1 exklusiv vor. In dem Schreiben wird deutlich, wie massiv das BSW-Narrative der Regierung übernommen hat. So wird etwa die offizielle Darstellung des Coronavirus nicht angezweifelt. Stattdessen fordert das Abkommen unter anderem eine Enquete-Kommission, etwa um das Gesundheitssystem auf weitere Pandemien vorzubereiten. Zugleich fordern SPD und BSW weitere Einwanderer in Brandenburg. Wörtlich heißt es, sie sind hier willkommen. Es braucht die Zuwanderung von Fach- und Arbeitskräften. Auch die Ausweitung der US-amerikanischen Militärpräsenz in Deutschland lehnt das BSW in dem Entwurf zum Abkommen nicht ab und bricht damit ein zentrales Wahlkampfversprechen. Wörtlich heißt es nur noch, wir sehen die geplante Stationierung von Mittelstrecken- und Hyperschallraketen auf deutschem Boden kritisch. Die BSW-Bundesvorsitzende Sarah Wagenknecht hatte die Übereinkunft ihrer Partei mit der SPD in den vergangenen Tagen ausdrücklich gelobt. Kurz vor der US-Wahl haben die britische Zeitung The Guardian und Wikipedia anscheinend eine gemeinsame Kampagne gestartet. Das Ziel? Die Diffamierung des US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump als vermeintlichen Faschisten. Den Auftakt machte The Guardian mit einem am 21. September veröffentlichten Artikel. Dessen Titel lautet »Ist Donald Trump ein Faschist?« Wenn dann noch am selben Tag ein Artikel in der englischen Wikipedia mit demselben Namen online geht, sind die Auffälligkeiten wohl zu groß, um noch von einem Zufall zu sprechen. Damit hören die Ungereimtheiten aber nicht auf, denn der Bericht im Guardian wird ebenfalls im Eintrag auf Wikipedia als Quelle zitiert. Wenn man dazu noch weiß, dass fast der gesamte Beitrag in der Online-Enzyklopädie von lediglich zwei Autoren stammt, liegt der Schluss einer organisierten Kampagne sehr nahe. Die deutsche Bloggerin Naomi Seibt befindet sich bereits seit Wochen in den USA, wo sie den Präsidentschaftswahlkampf hautnah verfolgt. Dabei ist sie auch bei den Mega-Events, den sogenannten Rallies, anwesend. Die von ihr stammenden Aufnahmen hat sie uns exklusiv zur Verfügung gestellt. Gegenüber auf 1 berichtet sie aus den USA, wie der Tenor der amerikanischen Medien zum Wahlkampf ist.
Die amerikanischen Medien müssen inzwischen gestehen, dass Trump höchstwahrscheinlich gewinnen wird. Es ist einfach so. Man kann es nicht mehr leugnen. Es gibt zwar immer noch viele linke Medien, die Kamala Harris irgendwie versuchen zu erhöhen und auf irgendein Podest zu stellen, das sie absolut nicht verdient hat, und ihre Jokes irgendwie noch zu glorifizieren und einen Trend aus ihr zu machen. Aber der Trend ist tot. Sie ist kein Meme, sie ist einfach nur eine artifizielle Persönlichkeit, die sich nicht ausdrücken kann in Interviews. Sie ist nicht eloquent, sie ist nicht intelligent, sie ist überhaupt nichts. Und die Medien, inzwischen beispielsweise Washington Post, sie befürworten dieses Jahr überhaupt keinen Kandidaten. Das ist das erste Mal seit vielen Jahrzehnten, dass sie sich überhaupt nicht für irgendeinen Kandidaten aussprechen, und all die Jahre zuvor waren es Demokraten. Das will schon etwas heißen.
Und ob die Amerikaner Wahlmanipulation fürchten, das erfahren Sie im vollständigen Exklusivinterview mit Naomi Seibt unter www.auf1.tv. Nach dem brutalen Messerangriff im brandenburgischen Neuruppin wächst der Druck auf die Behörden. Denn nach Auf1-Informationen könnte es sich bei dem Täter um einen 18-Jährigen mit ausländischem Namen handeln. Der Mann soll zudem bereits eine Haftstrafe abgesessen haben. Die Polizei in Neuruppin wollte diese Angaben unserem Sender gegenüber nicht bestätigen, aber auch nicht dementieren. Eine Sprecherin sagte gegenüber auf 1 jedoch, dass die Staatsangehörigkeit des Verdächtigen, Zitat, Gegenstand der weiteren Ermittlungen, also offenbar unbekannt ist. Auch zum Aufenthaltsstatus des Verdächtigen machte die Behörde keine Angaben. Somit bleibt unklar, ob der Mann nach seiner Haftstrafe hätte abgeschoben werden müssen. Der mittlerweile festgenommene mutmaßliche Täter habe demnach einen 30-jährigen Deutschen mit einem Messer attackiert. Auf 1 liegen Aussagen eines Anwohners vor, wonach der Täter seinem Opfer eine 15 cm lange Klinge, so wörtlich, in den Kopf gerammt hat. Beim BRICS-Treffen im russischen Kasan wurde mit 134 Punkten die bislang umfangreichste Deklaration verabschiedet. Dabei wurden auch sehr bedenkliche Änderungen angenommen, wie etwa ein Bekenntnis zur Agenda 2030 und zur Digitalisierung. Mehr dazu von Auf1 Wirtschaftskorrespondent Thomas Bachheimer, der in Kasan exklusiv vor Ort war.
Allen voran ist es die Bekämpfung des Klimawandels und auch die Unterstützung der WHO in ihrer zentralen Rolle als Koordinierungsstelle bei Pandemieprävention. Und wir wissen, Pandemieprävention ist sowohl Wegsperren als auch Vormundfetzen vor dem Mund als auch diverse Spritzmittel. Man will auch bei der Impfstoffentwicklung mithelfen und diese auch unterstützen. Und die Stärkung des IWF oder die Unterstützung des IWF im globalen Finanzwesen, das ruft natürlich die Kritik auf den Plan und sagt, na, das ist ja ein völliger Irrsinn, weil gerade der IWF als Nachkriegsgewinnerorganisation hat ja eigentlich in den letzten Jahren nicht so viel Segen, sondern mehr Schaden als Segen gebracht. Und dass dieser jetzt unterstützt wird, dazu ist aber zu sagen, unbedingt anzumerken, dass eben die BRIC-Staaten sagen, nur dann, wenn IWF und Weltbank massiv reformiert werden.
Die Wirtschaftsentwicklung in Deutschland kennt auch im kommenden Jahr wohl nur eine Richtung, nach unten. Weshalb, erfahren Sie im heutigen Meldungstelegramm.
64% der deutschen Journalisten stehen linken Parteien nahe. Dies ergab eine Studie der TU Dortmund. Mit 41% fühlen sich mit Abstand die meisten Journalisten den Grünen zugehörig. Dagegen identifizieren sich lediglich etwa 1% mit dem BSW. Für die AfD würden sich sogar noch wenige Prozent der Pressevertreter entscheiden. Obwohl sie in Umfragen die zweitstärkste politische Kraft in Deutschland ist, wird die AfD in der Erhebung nicht einmal gesondert ausgewiesen. Jede fünfte in Österreich lebende Person ist im Ausland geboren. Diese Zahl geht aus der aktuellen Broschüre des österreichischen Integrationsfonds hervor. Migranten machen damit 22,3% der Gesamtbevölkerung aus. Im Vergleich zur Situation vor 5 Jahren ist der Anteil damit um 2,7% gestiegen. Die größten Einwanderergruppen stellen dabei Deutsche, Bosniaken und Türken. Der georgische Parlamentschef Shalva Papuashvili hat der prowestlichen Präsidentin Salome Zurabishvili vorgeworfen, sie versuche mit ihren Wahlfälschungsvorwürfen das Land zu spalten. Präsidentin Zurabishvili erkennt den Wahlsieg der Regierungspartei Georgischer Traum nicht an, hat bis jetzt aber für ihre Behauptung der Wahlfälschung keine Belege vorgelegt. Sie selbst gilt als stark westlich orientiert, während die georgische Regierung eine neutrale Außenpolitik verfolgt. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer rechnet auch im kommenden Jahr nicht mit einer Erholung der Wirtschaft. Nach einer Stagnation im laufenden Jahr geht die DIHK auch für das kommende Jahr lediglich von einem Nullwachstum aus. Dies wäre dann das dritte Jahr in Folge ohne realen Zuwachs beim Bruttoinlandsprodukt. Bei einem israelischen Angriff im nördlichen Gazastreifen sind nach Angaben von Hamas-Vertretern mindestens 93 Menschen ums Leben gekommen. Weitere 40 sollen noch vermisst werden. Laut Augenzeugen wurde bei der Attacke auch ein mehrstöckiges Wohnhaus getroffen. Unabhängig bestätigen lassen sich diese Berichte nicht.
In New York dürfen Bürger jetzt einfach auf die Fahrbahn der oft vielbefahrenen Straßen laufen. Aus Gründen der Wokeness. Ja, sie haben sich nicht verhört. Das Überschreiten einer Straße war den Bürgern im Big Apple bislang nur an Ampeln und Zebrastreifen gestattet. Ein Umstand, der womöglich noch ewig so geblieben wäre, wenn die Stadtverwaltung nicht bemerkt hätte, dass es sich bei dem Verbot des verkehrswidrigen Überquerens einer Straße um vermeintliche rassistische Diskriminierung handle. Denn mehr als 90% aller Strafzettel für das Vergehen seien an Schwarze und Latinos ausgestellt worden. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.